Leute, dieser Podcast ist ein journalistischer Beitrag des Börsenkolumnisten Reinhard Rambach und auf gar keinen Fall eine individuelle Anlageberatung. Und außerdem ist das mein Papa. Viel Spaß beim Hören.
So, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Wir machen heute wieder einen Insider-Podcast. Und links von mir, oder rechts von mir, je nachdem, wie das hier ankommt, sitzt Rainer Lemm, unser Börsenexperte, und ich. Wir machen einen Podcast wie immer unter der Annahme, dass es sich hier um einen journalistischen Podcast handelt und auch keine individuelle Anlageberatung damit verbunden ist. Aschermittwoch ist auch schon rum. Es ist natürlich nicht alles vorbei, sondern wir machen schön einen Podcast. Ich bin übrigens in Beaulieu-sur-Mer, das ist zwischen Nizza und Montauban, so Monaco die Gegend. Ich spiele morgen ein Weltranglistenturnier, aber ich habe schon an der Auslosung gesehen, wenn das mal gut geht. Dabei sein ist alles, der olympische Gedanke. Dabei sein ist übrigens auch unser Motto. Wir haben heute keinerlei Verkäufe. Erstaunlich bei der aktuellen Börsenlage, aber es ist halt so. Dafür haben wir drei interessante Käufe, wie ich finde. Und da fangen wir an mit ThyssenKrupp. Da hat der ganze Vorstand gekauft. Das riecht mal wieder stark nach, ich muss jetzt mal, ne? Oder?
Ja, das ist eine konzertierte Aktion auf jeden Fall. Damit will man auch ein Zeichen setzen, dass ThyssenKrupp immer noch ein interessanter Börsentitel ist, weil wir ja hier von der Mutter, also von der neuen Holding reden, die ja nach und nach auch geruft wurde. Ich will jetzt gar nicht zu weit zurückgehen, aber wir haben ja im Februar 2020 das Aufzugsgeschäft verkauft. Das war eigentlich das wertvollste, größte Asset damals, hat auch an der Börse dafür gesorgt, dass dieser Kursverfall von 40 Euro vor 10 Jahren auf dann 10 Euro mal aufhörte, weil 17,2 Milliarden durch den Verkauf reingekommen sind, und zwar hauptsächlich von Private Equity, nämlich Advent und Cinven, aber auch ein bisschen weiterhin an die Ruhrkohle AG Stiftung gegangen ist, die ja vorher auch schon da ganz groß war, um ihre Ewigkeitslasten, also Wassereinbrüche und all diese Geschichten, die man da hat, finanzieren zu können im Ruhrgebiet. Grundsätzlich gibt es sehr wohl viel Druck auf das Geschäftsmodell, auch durch den Wegfall dieses wertreichsten, werthaltigsten Assets-Aufzüge. Das hat auch zu einem relativ hohen Personalabbau geführt und letztlich zu einer Veränderung des Geschäftsmodells. Wir hatten früher immer so den klassischen Industriekonzern vor uns. Jetzt ist es eigentlich nur noch eine Holding. Das heißt, es wurden auch nach dem Aufzugsverkauf Vorbereitungen getroffen, immer mehr wertvolle Assets aus ThyssenKrupp auszugliedern. Ja, das heißt, man wollte das Stahlgeschäft isolieren, weil es da ja hauptsächlich auch politische Probleme gibt, aber eben auch immer wieder mal zyklische finanzielle Probleme. So, das heißt, seit 24 ist diese Holding eigentlich relativ mit eigenständigen Geschäftsbereichen versehen. Und einer der größten Coups der letzten Zeit, nämlich letztes Jahr, war dann die Abspaltung von ThyssenKrupp Marine Systems, was natürlich auch ein sehr günstiges Umfeld war in all diesem Europa muss verteidigungsfähig werden. Das heißt, ThyssenKrupp Marine Systems ist heute fast genauso groß mit 6,3 Milliarden wie die Konzernholding ThyssenKrupp. Die Aktie ist auch innerhalb von kurzer Zeit dann von 60 Euro auf aktuell 100 gestiegen. ThyssenKrupp hält immer noch 51%. Das war also eine volle Erfolgsstory. Zum Stahlgeschäft. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, was das wohl wert sein könnte. Wir haben ungefähr 1 Milliarde Bruttoumsatz, EBITDA auf Neudeutsch. Aber wir haben hohe Investitionsbedarfe für diese CO2-Transformation, Wasserstoffanlagen werden in Duisburg gebaut und sonst noch wo. Wir haben hohe Pensionslastung durch die vielen demografischen Altlasten. Wir haben grundsätzlich Energiepreisrisiken, um eben auch Wasserstoffanlagen betreiben zu können. Wir haben politischen Druck, das ist das Schlimmste eigentlich. Wir haben eine mögliche Fusion von Salzgitter inzwischen ad acta leben müssen, waren natürlich die beiden Länder, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, da eher rangeln um regionale Machtstrukturen. Innerhalb der EU hat das auch nicht geklappt. Da kamen die Tschechen und Daniel Kretinsky, diesen Milliardär, das heißt EP Group, die wollten das eigentlich auch fusionieren. Da hat die EU dazwischen gegrätscht. Das heißt, hier gibt es kartellrechtliche Bedenken. Dann kommen die starken Gewerkschaften dazu, Arbeitsplatzsymbolik, der ganze Quatsch. Das wird dazu führen, dass ThyssenKrupp dieses Modell wahrscheinlich so weiterführt, nämlich Holdinggesellschaft bleiben, mal Gewinne abführen, kassieren und weiterhin Assets ausklären, wie zum Beispiel auch vor anderthalb Jahren Nucera, diese Wasserstoffgeschichte, die inzwischen immerhin auch 1,2 Milliarden Euro wert ist. Das ist ein richtiger Erfolg, finde ich. Nicht so viel wie bei den anderen erwähnten Ausgliederungen. Und man muss ja auch bedenken, dass diese Wasserstoffanlagen noch gar nicht stehen und wirklich gut profitabel produziert werden können. Deswegen finde ich auch das schon einen Erfolg. Aber die Holding, die Gesellschaft, die Mutter, die Ertragsschätzungen sind eher abwärts bis seitwärts. Die Vorhersehbarkeit ist sehr gering, weil das Geschäft nochmal zyklisch ist und weil man nicht weiß, wie das politisch weitergeht. Deswegen würde ich diesem Kauf auf jeden Fall, nicht oder diesen Käufen folgen. Plural, nicht folgen.
Okay. Der Kurs tut sich ja auch seit Monaten
schwer. Nein, das steht bei 11,40 Euro oder was, genau. Das ist. Das läuft schon um die 10 Euro ziemlich lange jetzt.
Okay. Gut, zweiter Kauf, Adesso SE, wenn ich mich recht erinnere, hat da mit Werbung zu tun.
Marketing. Software. Okay. Nee, da sind Sie in der falschen Branche gerade.
Da hat diese Tanta, deswegen habe ich sie ja, ne? In enger Beziehung ist der Status gekauft. Ja, was haben wir denn dazu?
Das finde ich auch wenig interessant. Mhm. Also ich kenne die schon lange. Das ist ein IT-Berater und Systemintegrator, arbeitet hauptsächlich für Banken, Versicherungen, für die öffentliche Hand. Man könnte meinen, das ist gut im Sinne von ja regelmäßiger Cashflow, aber ich finde die Vorhersagbarkeit der Ergebnisse und der Gewinnentwicklung ist relativ gering hier, weil das immer so projektabhängig ist. Wann macht der Staat mit seiner Kameralistik mal wieder richtig haut Geld raus, um das zu finanzieren? Das ist immer sehr nicht stetig und deswegen gefällt mir das Geschäftsmodell eigentlich auch nicht, denn gerade im IT-Bereich haben wir super starke Konkurrenz. Überlegen Sie mal, Accenture, Capgemini, IBM ist da im Bereich des SAP-Software, HANA, Hammer All for One, die wir ja auch öfters besprechen. Das ist richtig starke Konkurrenz, sodass die Börsengeschichte eigentlich mit 2020 sozusagen vorbei war. Adesso war der Start der 10er Jahre Ver-X-Fachung. Seit 2022, da war der Kurs noch bei 200 Euro, sind wir abgeschmiert auf jetzt 63 Euro. Das Ganze bei seitwärts laufendem Ertragspotenzial und einer, wie gesagt, wenig starken Vorhersagbarkeit. Hinter Setanta steckt übrigens der Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzende Professor Grun. Nur, dass wir das mal erwähnt haben. Mhm. Letztlich sind mehr als 50% bei Adesso fest in Hand von Einzelpersonen, die stark mit dem Unternehmen verbunden sind. So, für mich ist das eben so ein bisschen eher der typische Aufsichtskandidat, wie nennt man das so hoffnungswert. Also man hat viel Potenzial, aber hat überhaupt keinen Garant für überdurchschnittliche Renditen in den nächsten Jahren. Deswegen würde ich auch diesem Kauf nicht folgen.
Okay, gut, aber dann haben wir, wenn wir schon über Software reden, bei Adesso, dann haben wir den dritten Wert. Das ist, ja. Das steht auch im Namen Software, da kann man sich auch nicht vertun. Atos Software SE,
ja.
Hat Christoph Leiber doch für 216.000 Euro gekauft, ist dann auch ein ordentliches.
Das ist Schönchen, viel Geld. Ne? Ja, das ist viel Geld. Und man bei 1,3 Milliarden natürlich nicht ganz so viel Geld, aber absolut natürlich. Wir hatten die erst letzte Woche. Man könnte meinen, die Verantwortlichen bei Atos hätten eine konzertierte Aktion auf der Zeitachse gemacht, nach dem Motto: Wir machen jeden Tag einen fetten Kauf. Pardon, jede Woche
vor
einen fetten
einer
Kauf.
Einer Woche waren es aber 2,7 Millionen. Ne?
Das stimmt. Das war auch ein anderer. Mhm. Das war der Andreas Obereder, der Chef. Mhm. Hier haben wir den, wen haben wir? Den CFO. Der Christoph Leiber ist CFO, immerhin. Ja, also auch da ist die Reihe noch vorne. Aber trotzdem, man könnte meinen, die haben ja so eine kleine Aktion, dass sie sagen, ach komm, wir hauen jede Woche einen raus, vielleicht berichtet man ja über uns. Wobei ich uns hier nicht überhöhen will, das wäre vermessen. Okay, aber es ist so, das ist auffällig hoch, nur dadurch wird das Geschäftsmodell nicht besser. Ich habe das letzte Woche schon abgelehnt, da war ich auch relativ renitent bei dem Folgen dieses Kaufs. Ich finde, das ist wirklich im schlechten Sinne langweilig. Die Ertragsschätzungen laufen seitwärts, die Achse sowieso seit 5 Jahren. Das KGV ist hoch bei 38 für dieses Jahr und nächstes Jahr gar nicht viel geringer, weil wir gar nicht viel Wachstum haben. Das ist alles nicht so richtig attraktiv. Und mit dem, was ich auch letztes Jahr gesagt habe, dass dieses Geschäftsmodell fast überreif aussieht und es ist ja natürlich auch mit Zeitarbeit und Personalplanung und all diesen Dingen nicht so richtig im Fokus von KI, sondern könnte sogar durch KI teilweise disruptiert werden. Also da nochmal Marktanteile verlieren. Das haben Sie letzte Woche ja auch zu Recht gesagt. Ja. Insofern kann ich auch diesem dritten Kauf nicht folgen.
Okay. Ja, da sehen Sie mal wieder, dass wir es nicht drauf anlegen, irgendwas rauszuhauen, wo wir den Leuten sagen, das müsst ihr jetzt unbedingt kaufen. Wo es nichts zu kaufen gibt, gibt es eben nichts zu kaufen. Sagen wir unsere Meinung dazu. Und das ist auch gut so. Ja, knackig, kurz, präzise, wunderbar. Das war's
So
für
wie Ihr
heute.
Aufschlag hoffentlich morgen.
Ja, genau. Ja, ich spiele aber erst am Sonntag. Es
Na
fängt zwar
dann.
morgen an, aber ich spiele erst am Sonntag. Kann noch ein bisschen üben.
Sehr gut, dann
Ja.
viel Erfolg.
Ja, dann schönen Tag und schönes Wochenende.
Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich journalistischen Veröffentlichungen sowie der allgemeinen Information über die Produkte und Dienstleistungen der Börse BIOS Fonds GmbH. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die Informationen in Bezug auf die von der Börse BIOS Fonds GmbH vertriebenen Sondervermögen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar. Der Kauf von Investmentanteilen erfolgt stets auf Grundlage der im Zeitpunkt des Erwerbs jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Börse BIOS Fonds, Sondervermögen, die aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Verkaufsprospekt, den allgemeinen und besonderen Anlagebedingungen, die im Verkaufsprospekt enthalten sind, sowie dem jeweils letzten Rechenschaftsbericht sowie gegebenenfalls nachfolgenden Halbjahresbericht bestehen. Die Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache stehen auf der Website www.seigutzudeinemgeld.de in der Rubrik Fondsporträts Preise in elektronischer Form zur Verfügung oder können auch kostenlos bei der Börse BIOS Fonds GmbH unter der Telefonnummer +49221985480115, der Depotbank UBS Deutschland AG oder bei Universal Investment Gesellschaft MBH unter www.universal-investment.de angefordert werden. Bitte beachten Sie auch den ausführlichen Disclaimer auf meiner Homepage www.derboersebius.de und www.seidgutzudeinemgeld.de.